Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Es geht weiter im Römerbrief, dem Brief, in dem Paulus entfaltet, wie der Mensch vor Gott gerecht gemacht wird. Man könnte auch so sagen, das vorherrschende Thema des Römerbriefes ist die Bereitstellung einer Gerechtigkeit durch Gott. Das wird im dritten Kapitel nun konkret. Paulus knüpft im dritten Kapitel an das zuvor Angesprochene an. Die Abstammung macht niemanden besser, auch nicht die vom auserwählten Volk Gottes. In Vers 1 geht es nun genau darum. Was haben dann die Juden für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Römer 3, Vers 1. Mit seiner Frage spielt Paulus an auf das äußere Zeichen des Bundes, den Gott mit den Juden geschlossen hat, die Beschneidung. Es sieht so aus, als stünde Paulus in der Gefahr zu beseitigen, was Gott einst als Unterscheidung einführte. Sollten Juden und Heiden vor Gott auf gleicher Ebene sein? Welchen mutmaßlichen Vorteil hätten Juden dann? Was nützt die Beschneidung überhaupt? Und welchen Nutzen hätte sie dann jemals gehabt? Dieselbe Frage wird mir gestellt, wegen der Botschaft, die ich vertrete. Das Evangelium besagt, dass eine Kirchenmitgliedschaft keinen Vorteil bringt für die Erlösung. Auch ein Ritual, das man über sich ergehen lässt, ist für die Frage, ob man erlöst ist, ohne Bedeutung. Gott hat die Welt festgelegt auf das Kreuz. Er fragt nicht danach, ob man sich irgendjemandem anschließt oder etwas tut. Was Gott von einem verlorenen Sünder erbittet, ist nur, dass er an Jesus Christus glaubt. Wer das tut, wird gerettet werden. Und bevor ein Mensch dieser Bitte nicht gefolgt ist, hat ihm Gott nichts anderes zu sagen. Nachdem der Mensch gerettet ist, spricht Gott wahrscheinlich über Kirchenmitgliedschaft und Taufe mit ihm. Ich habe Leute fragen gehört, wie? Helfen mir etwa meine Kirche, das Glaubensbekenntnis, die Mitgliedschaft oder Taufe nicht für die Erlösung? Die Antwort ist nein. Das alles hilft nicht für die Erlösung. Aber wenn sie gerettet sind, dann werden diese Dinge dafür zum Kennzeichen. Sie werden zum Mittel, das die Nachricht ausbreitet, dass der Welt sagt, wer sie sind. Paulus beantwortet in Vers 2 die Frage, welchen Vorteil Juden trotzdem haben. Viel in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Römer 3, Vers 2. Paulus sagt, jawohl, Jude sein hat einen Vorteil. Dieser Vorteil bedeutet jedoch auch Verantwortung. Man muss sehr sorgfältig auf den Vorteil der Juden Acht geben, weil auf diesem Gebiet viel Verwirrung herrscht. Ich kenne Lehrer an theologischen Seminaren, die keinen Unterschied machen zwischen dem Judentum des Alten Testaments und der Gemeinde des Neuen Testaments. Paulus macht deutlich, Gott ist noch nicht fertig mit dem Volk Israel. Dr. James Stifler sagt über Israel, sein Vorteil war nicht, dass Gott Judentum säte und die Welt Christentum erntete. Das hätte das Judentum getilgt. In erster Linie gilt, ihnen wurde zuerst anvertraut, was Gott geredet hat. Das bedeutet nicht, dass sie nur Verwahrungsort für die Bibel waren, sondern ihnen gelten speziell als Juden Zusagen, die noch nicht erfüllt sind. Das Alte Testament als Bericht von dem, was Gott geredet hat, enthält nicht eine einzige Prophezeiung, weder von noch an die Gemeinde als Organisation. Es sagt keine Kirche voraus. Es deutet ein von Juden geführtes Reich an, wo Juden nicht ihre nationale Eigenart verlieren, wie es in der Kirche der Fall ist. So weit Dr. Stifler. An dieser Stelle gehen große Theologen auseinander. Dr. Adolf Safir war ein zum Christentum bekehrter Jude. Er machte die folgende ungeheure, zugespitzte Aussage. Die weit verbreitete Ansicht, dass Israel ein Schattenbild der christlichen Gemeinde ist und dass Israel jetzt, wo die Vision Wirklichkeit geworden ist, aus unserem Blickfeld verschwindet, ist samt und sonders nicht schriftgemäß. Israel ist kein in der Gemeinde erfülltes und aufgegangenes Schattenbild, sondern das Fundament, auf dem die Gemeinde ruht. Das ist eine wichtige Bemerkung. Und das ist es, was Paulus hier sagt, dass die Juden einen großen Vorteil haben. Gott hat für sie eine Zukunft. und ihre Untreue wird Gottes Zusage nicht aufheben. Und so sagt es Paulus in Vers 3. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Dass aber einige ohne Glauben waren, ist die leichter verständliche Übersetzung. Soll ihr Mangel an Glauben die Treue Gottes auslöschen? Das ist ein weiterer Einspruch, der erhoben wird und dem Paulus begegnet, indem er zum ersten Einwand zurückkehrt. Wenn nun der Vorteil der Juden den beabsichtigten Zweck nicht erfüllt hat, heißt das nicht, dass Gottes Treue gegenüber seinem Volk ungültig ist? Wenn das Judentum versagt hat, heißt das nicht, Gott hat versagt? Nein, Gott hat versprochen, dem Volk Israel den Erlöser zu senden. Das wurde nicht durch willentlichen Ungehorsam und Starrsinn außer Kraft gesetzt. Alle Verheißungen für die Zukunft dieses Volkes werden trotz ihres Unglaubens zu seiner Ehre erfüllt. Ich bin Gott dafür dankbar, dass seine Zusagen an mich nicht von meiner Treue abhängen. Wenn es auf mich ankäme, wäre ich schon lange verloren. Weiter mit Vers 4. Das sei ferne. Es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht in Psalm 51, Vers 6, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Mit anderen Worten, der Ungläubige, der diese Frage stellt, ist ein Lügner und Gott wird ihn eines Tages als solchen entlarven. Johannes schreibt, wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. 1. Johannes 5, Vers 10. Ich mache Gott zum Lügner, wenn ich seinen Sohn ablehne. Weiter mit Vers 5. Ist's aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt? Was sollen wir sagen? Ist Gott da nicht ungerecht, wenn er zürnt? Ich rede nach Menschenweise. Römer 3, Vers 5. Mit etwas hintergründiger Spitzfindigkeit könnte man sagen, der Unglaube des Volkes vergrößert ja nur den Kontrast zur Treue Gottes. Es kann also Gott nicht gerecht sein, wenn er das bestrafen würde, was ihm größere Ehre einbringt. Es ist der härteste Kritikpunkt, dem Paulus begegnete, als er das Evangelium von der Gnade Gottes verkündete. Wenn Gott die Sünde gebraucht, um sich Ehre zu verschaffen, sollte er den Sünder nicht bestrafen. Paulus stellt die Frage im Griechischen so, als erwarte er eine negative Antwort. Gott ist nicht ungerecht. Er sagt, ich rede nach Menschenweise, was nicht heißen soll, dass Paulus in diesem Abschnitt ohne Inspiration schreibt, sondern vielmehr, dass er auf die Frage vom begrenzten menschlichen Standpunkt aus eingeht. Worum es geht, ist Folgendes. Wenn meine Ungerechtigkeit offenbart, wie staunenswert und unfassbar grenzenlos Gottes Treue in seiner Gnade ist, hat dann Gott ein Recht, mich zu richten? So fragt Paulus hier. Weiter zu Vers 6. Das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Paulus antwortet wieder mit einer entschiedenen und grundsätzlichen Ablehnung dessen, dass Gott ungerecht sein könnte. Hier bringt Paulus das Argument, würde diese spezielle Sünde die Ehre und Gnade Gottes erhöhen, hätte jede andere Sünde dieselbe Wirkung. Also wäre Gott außerstande, die Welt zu richten. Er müsste seinen Richterstuhl verlassen. Dieses fadenscheinige Argument würde bedeuten, dass sogar Hitler nichts vorzuwerfen wäre. Und ganz gleich, wer du bist, selbst als Ungläubiger glaubst du, dass es einige Leute gibt, die verurteilt werden sollten. Es mag jemand vielleicht nicht daran denken, selbst gerichtet zu werden, aber dass irgendjemand gerichtet werden sollte, das glaubt jeder. Wir haben so ein angeborenes Gefühl in uns. Gott hat es in uns hineingelegt. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden? Römer 3, Vers 7. Lüge bedeutet hier moralische Falschheit. Jeder Einzelne könnte fordern, vom Gericht Gottes ausgenommen zu werden, mit der Begründung, dass seine Sünden zur Ehre Gottes beigetragen haben. Ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? deren Verdammnis ist gerecht. Römer 3, Vers 8. In diesem Vers treibt Paulus sein Argument zu seinem logischen, aber unhaltbaren Schluss. Man nennt das Argumentum ad absurdum. Wenn Sünde die Ehre Gottes groß macht, dann gilt, je mehr Sünde, desto mehr Ehre. Es gab wohl einige, die dem Paulus fälschlicherweise vorwerfen, diese Absurdität zu lehren. Lächerlich. Schließlich war es doch Paulus, der darauf beharrte, dass Gott Sünde richten muss. Genauso sicher, wie es Sünde gibt, muss es ein Gericht geben. Klar, dass das ein Scheinargument ist, das Paulus hier widerlegt. Es würde einen brutalen Revolutionär, wie es Robespierre aus der Zeit der Französischen Revolution war, zum Heiligen machen. Im Namen der alten, unsinnigen Weltanschauung, nach der der Zweck die Mittel heiligt. Paulus vervollständigt diesen Abschnitt über die Sünde, indem er die Menschheit vor dem Richter der ganzen Erde antreten lässt. Und dieser Schuldspruch Gottes gegen die Menschheit gilt gegenüber der ganzen Menschheit. Gegen Juden und Nichtjuden, Schwarze und Weiße, Männer und Frauen, Reiche und Arme. Es macht keinen Unterschied, wer wir sind. Wer zur menschlichen Gattung gehört, steht als Schuldiger vor Gott. Und dann bringt Paulus uns in Gottes Therapiezentrum. Das ist eine richtige, eine geistliche Klinik. Und der oberste Arzt wird uns untersuchen. Wir sind tatsächlich todkrank. In Wahrheit sind wir tot in Gesetzesübertretungen und Sünden. Das ist unser Zustand. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen, denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden und Griechen, unter der Sünde sind. Römer 3, Vers 9. Paulus meint hier nicht eigentlich bewiesen. Beweisen steht hier anstelle von Anklage erheben. Denn wir haben soeben die Anklage erhoben, dass alle, Juden und Griechen, unter der Sünde sind. Nebenbei bemerkt, vertritt Paulus den Standpunkt, dass es keinen Unterschied macht, wer wir heute sind, hoch oder niedrig, reich oder arm, gut oder schlecht, alle sind wir unter der Sünde. Nun ist es aber sehr wichtig, auch zu verstehen, was es bedeutet, unter der Sünde zu sein. Der Mensch ist ein Sünder, und das auf vier verschiedene Arten. Gott fügt dem Menschen vier Treffer zu. Erstens, der Mensch ist Sünder durch sein Tun. Zweitens, der Mensch ist Sünder von Natur aus. Sündigen macht nicht zum Sünder, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Drittens, der Mensch ist Sünder durch Zuschreiben. Das wird noch später im Römerbrief zu sehen sein. Viertens, der Stand des Menschen ist einer unter der Sünde. Wir alle unterliegen der Sünde, das ganze Menschengeschlecht. Und daraus das Resultat ist für Paulus in Vers 10 die erste Anklage. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Das ist so zu lesen. Es steht geschrieben, dass da keiner ist, der gerecht ist, auch nicht einer. Es ist eine freie Wiedergabe von Psalm 14, Vers 1. Da ist keiner, der Gutes tut. Paulus stellt fest, dass keiner Gutes tut. Gutes tun und Gerechtigkeit sind dasselbe. Was bedeutet es, gerecht zu sein? Nun, es bedeutet, untadelig zu sein. In Beziehung zu wem? Wir sollen untadelig sein in unserer Beziehung zu Gott. Und wenn unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, ist das ein wenig anders, als eine tadellose Beziehung zu Mitmenschen zu haben. Soll unsere Beziehung zu Gott in Ordnung kommen, da müssen wir uns an seine Spielregeln halten. Letztlich kann man mit ihm nicht sein Spiel treiben. Sehen Sie, Gottes Erlösung ist ein Angebot, das man annehmen oder ablehnen kann. Gott zwingt niemanden dazu, seine Erlösung anzunehmen. Sie müssen sich nicht retten lassen. Sie können es ablehnen. Gott sagt, das ist mein Universum, Sie leben auf meiner kleinen Erde. Sie nutzen meinen Sonnenschein, mein Wasser und meine Luft, und ich habe einen Erlösungsplan ausgearbeitet, der meinem Charakter und meinem Wesen entspricht. Sie sind ein Sünder, und ich möchte Sie retten, weil ich Sie liebe. Das sagt Gott zu einer verlorenen Welt. Haben Sie das Angebot angenommen? In tadelloser Beziehung zu Gott zu stehen bedeutet, seine Erlösung anzunehmen. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Programm. Da ist keiner, der gerecht ist. Keiner ist in Ordnung mit Gott. Aber er hat einen Plan ausgearbeitet. Niemand hat Gutes getan, so wie es dem Maßstab Gottes, seiner Methode, entspricht. Das ist die erste Anklage des Richters. Die zweite Anklage findet sich in Vers 11 und sie lautet: Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Anders gesagt, es gibt niemanden, der nach dem Wissen handelt, das er hat. Keiner ist die Person, die er gerne sein würde. Die dritte Anklage. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Gott hält sich heute nicht verborgen. Gott spielt nicht Verstecken mit den Menschen. Er hat sich offenbart. Sie erinnern sich vielleicht an das, was Paulus den Athenern, den Philosophen auf dem Areopag, sagte. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Gott drückt bei Sünde heute nicht einfach ein Auge zu. Er sagt den Menschen offen, dass sie Sünder sind und bietet ihnen Erlösung an. Und seine Erlösung ist klar, nicht wahr? In religiösen Sammelbänden wird erzählt, der Mensch sei auf der Suche nach Gott. Wie sehr sie sich irren. Es wird behauptet, im Ablauf der Evolution sei die Religion das Suchen des Menschen nach Gott. Wirklich? Ist Religion die Suche des Menschen nach Gott? Nein. Das ist das, was die Bibel sagt. Glauben Sie mir, der Mensch hat aus eigener Kraft nicht sehr viel über Gott herausgefunden. Er ist auf diesem Weg nicht sehr weit gekommen, weil er in die falsche Richtung geht. Er geht nämlich weg von Gott. Das ist in Vers 12 zu erfahren. Dort referiert Paulus die vierte Anklage. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Psalm 14, Vers 1 bis 3. Sie sind auf Abwege geraten. Sie haben den Weg verlassen, von dem sie eigentlich wussten, dass er der richtige ist. Sogar die Stämme, die fernab von jeglicher Zivilisation leben, haben eine alte Tradition, dass ihre Vorväter vor langer Zeit den lebendigen und wahren Gott kannten. Wer ehrlich sich selbst gegenüber ist, weiß, dass er nicht das tut, was er tun sollte. Darüber hinaus ist er auch nicht bereit, das eigentlich Richtige in Zukunft zu tun. Wieder besseres Wissen. Der Mensch sucht Ausflüchte. Wir sind vom Wege abgekommen. Darin besteht die vierte Beschuldigung, die Gott ausspricht. Die fünfte Anklage: Sie sind allesamt verdorben. Das Wort verdorben weist auf eine überreife, schlecht gewordene Frucht hin. Man könnte übersetzen, sie sind allesamt sauer geworden. Ich esse gerne Obst, besonders die Papaya. Aber wenn sie das Reifestadium überschritten hat und verdirbt, dann kenne ich nichts, was mehr Übelkeit hervorruft als dieses. Die Menschheit ist keine saftige Frucht. Sie ist verdorbene Frucht. Darauf zielt das, was der Richter der ganzen Erde sagt. Die sechste Anklage. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Das ist eine mehrfache Verneinung. Die Menschheit ist wie eine Gruppe von Reisenden, die sich in entgegengesetzter Richtung zum Ziel bewegen, und keiner kann dem anderen helfen. Unser Herr Jesus Christus hat den religiösen Führern seiner Zeit gesagt: Ihr seid blinde Blindenführer. Matthäus 15, Vers 14. Das sagt der Richter der ganzen Welt über Sie und mich und über jeden Menschen auf der Erde. Danach bringt uns Paulus hinüber in Gottes Klinik und gibt uns in die Hände des obersten Arztes. In dieser geistlichen Klinik lautet die chefärztliche Diagnose, dass wir in geistlicher Hinsicht erkrankt sind. Vers 13. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Psalm 5, Vers 10. Otterngift ist unter ihren Lippen. Psalm 140, Vers 4. Was ist beim Arztbesuch das Erste, was ihnen gesagt wird? Ich selbst muss regelmäßig zur Kontrolle, zur Krebsvorsorge. Und ich erscheine dort auch regelmäßig, für den Fall der Fälle. Es ist ein Ritual für mich, dorthin zu gehen und in dem kleinen Untersuchungszimmer Platz zu nehmen. Und das Erste, was der Arzt zu mir sagt, ist: Öffnen Sie Ihren Mund. Da nimmt er ein kleines Holzstäbchen, das er in meinem Mund hin und her schiebt, und schaut sich meinen Rachen an. Genauso macht es Gott, der Herr Jesus Christus, der oberste Arzt, mit der Menschheit. Er sagt: Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Kennen Sie den Verwesungsgeruch von menschlichem Fleisch? Wenn Gott auf Sie herabschaut, dann nicht mit den Worten: Was bist du doch für ein süßer, feiner, kleiner Junge oder Mädchen? Gott sagt: Du riechst wie ein offenes Grab. Es hat einmal jemand den Ausspruch getan: Wenn wir uns so sehen würden, wie Gott uns sieht, könnten wir es mit uns nicht aushalten. Genau das sagt Paulus hier. Der zweite Punkt ist: Mit ihren Zungen betrügen sie. Mein Arzt sagt als Zweites, nachdem er in meinen Rachen geschaut hat: Strecken Sie Ihre Zunge heraus. Das sagt auch der oberste Arzt der menschlichen Familie: Streckt eure Zunge heraus. Und wenn Gott auf die Zunge der Menschheit schaut, auf Ihre Zunge und auf meine, was sagt er? Otterngift ist unter ihren Lippen. Der Zoo von San Diego hat ein Schlangenhaus und einen Bereich für Reptilien. Mehrfach habe ich die bösartigen Zähne der Diamantklapperschlange gesehen und dabei ans Gift gedacht, das drin ist. Wenn Sie jetzt in den Spiegel schauen, bekommen Sie eine Zunge zu sehen, die weit gefährlicher ist als die jeder Diamantklapperschlange. Sie können mit Ihrer Zunge den Ruf eines anderen ruinieren, den guten Namen einer Frau kaputt machen, den Ruf irgendeines Mannes zerstören. Ich halte weitergetragene Gerüchte für das Scheußlichste, was in unseren Gemeinden zu finden ist. Mit ihren Zungen betrügen sie, und Otterngift ist unter ihren Lippen. So gefährlich ist die menschliche Zunge. Wie schrecklich sie sein kann, betont auch Vers 14. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Psalm 10, Vers 7. Das ist das Vierte, was der oberste Arzt über die Menschen sagt. Ihr Mund ist voll Fluch, voll Täuschung und Betrug. Auf der Zunge ist Unheil und Nichtigkeit. Auch besteht Neigung zu Fluchen. Wenn Sie hören, was heute so gesagt wird, wissen Sie, dass Fluchen zum Vokabular aller gehört. Ganz gleich, ob es sich um Straßenarbeiter oder um Professoren handelt. Sie beherrschen Fluchen besser als jede andere Sprache. Was Gott als Fünftes dazu sagt, folgt in Vers 15. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Jesaja 59, Vers 7 liefert die ungekürzte Fassung. Ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell dabei, unschuldig Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unheilsgedanken. Auf ihren Wegen wohnt Verderben und Schaden. Was für ein Bild ist das von der Menschheit? Weiter mit Vers 16. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Der Mensch hinterlässt Verheerung und Elend. Und Paulus fährt fort in Vers 17, indem er aus Jesaja 59 zitiert: Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Jesaja 59, Vers 7 und 8. Der Mensch kennt nicht den Weg zum Frieden. Schauen Sie sich in der Welt heute um. Nach all den Jahren spricht man immer noch vom Frieden, hat ihn aber nicht gefunden. Lesen Sie nur Ihre Zeitung, da ist von keinem Frieden in der Welt die Rede. Paulus sagt dann mit einem Zitat aus dem 36. Psalm in Vers 18: Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Da hat Paulus in dieser Aussage alle Sünden des Menschen zusammengefasst. Er hat überhaupt keine Ehrfurcht vor Gott. Der Mensch lebt, als gäbe es Gott nicht. Tatsächlich, der Mensch begehrt gegen Gott auf. Was für ein Bild von der Menschheit. Und damit kommen wir zum Letzten, was Paulus über die Sünde zu sagen hat. Weil es immer noch die gibt, die sagen: Na ja, wir haben doch das Gesetz und richten uns danach. Daran halten wir fest. Paulus sagt mit Blick auf diese in Vers 19, wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Der Mensch kann durchs mosaische Gesetz keine Gerechtigkeit erlangen. Es hat den Anschein, als greife die Menschheit beim Versinken verzweifelt nach dem Gesetz wie nach dem sprichwörtlichen Strohhalm. Das Gesetz wird niemanden herausziehen. Es tut das Gegenteil. Sich am Gesetz festzuhalten ist so, wie wenn man aus dem Flugzeug springt und anstatt eines Fallschirms einen Sack Zement mitnimmt. Glauben Sie mir, das Gesetz zieht sie nach unten. Es verurteilt den Menschen. Es erweist sich als Dienst zum Tode. Warum das so ist, beschreibt Paulus dann in Vers 20. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ich fordere jeden heraus, der glaubt, man müsse das Gesetz halten, um erlöst zu werden. Er soll diesen Vers nehmen und ihn erklären. Kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein. Gerecht sein bedeutet, für gerecht erklärt zu werden, erlöst zu sein und so Gottes Standard zu erreichen. Das kann kein Mensch auf sich gestellt schaffen. Es ist für die Menschheit absolut unmöglich. Aber was für einen Zweck hat das Gesetz dann? Antwort: Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Im dritten Kapitel des Römerbriefs beschreibt Paulus Anklagepunkte Gottes gegen den Menschen als Sünder. Die sind wegweisend für die folgenden Kapitel. Die Sendereihe durch die Bibel widmet sich beim nächsten Mal dem Rest des dritten Kapitels, wo von einer überraschenden Wende die Rede ist. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.